Hier ist mein Herz, Herr, ich halte es dir hin. Sprich, was wahr ist. Amen. Liebe Greifbargemeinde, Brüder waren sie. Sie hießen Adolf und Rudolf. Gerufen wurden sie nur Adi und Rudi. Zwei Brüder, die in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts im Fränkischen aufwuchsen, Kinder eines armen Schuhmachers. Sie erlebten zwei Weltkriege, die sie beide überstanden, nicht ohne Blessuren, aber immerhin. Da aber lag ihr persönlicher Weltkrieg noch vor ihnen. Der eine war ein Tüftler, ein Bastler, ein in sich gekehrter Erfinder, der am glücklichsten war, wenn er in seiner Werkstatt an irgendeiner neuen Idee herumbasteln konnte. Der andere war ein sehr lebenslustiger Genießer, ein bisschen leichtsinnig, aber charmant und kontaktfreudig. Sie hatten zusammen eine Idee in der Waschküche der Mutter. Statt wie der Vater Filzlatschen zu verkaufen, wollten sie Sportschuhe erfinden, produzieren, verkaufen. Und nicht irgendwie, sondern für die Olympischen Spiele und für die Fußball-Weltmeisterschaften. Ach ja, ich vergaß zu sagen, Adi und Rudi hießen mit Nachnamen Dassler. In Herzogenaurach schufen sie ein Imperium. Sie hatten es nie leicht miteinander. Irgendwann wurde aus kleinen Streitigkeiten ein handfester Konflikt. Irgendwann traute der Adi dem Rudi nicht mehr und der Rudi dem Adi nicht mehr. Nach 1945 trennten sie sich. Die einen nannten sich Adidas und hatten ihre Fabrik nördlich der Aurach. Die anderen nannten sich Puma und hatten ihre Fabrik südlich der Aurach. Ihre Kinder und Enkelkinder erbten den Konflikt. Das setzte sich fort von Generation zu Generation. Sie erbten die Bitterkeit und sie erbten den Groll. Und übrigens das Schweigen. Haben sie je wieder miteinander geredet? Ich weiß es nicht. Vor kurzem lief ein Film über die Brüder Dassler im Fernsehen. Und er endet mit einer beklemmend langsam gedrehten Szene. Adi weiß, dass sein Bruder Rudi sterbenskrank ist. Und so geht er eines Tages über den Fluss hin zur Fabrik des Bruders. Er geht durch die Gänge, und die Gänge sind unendlich lang, bis er vor der Tür steht. Der Kameramann zeigt das so, dass hier Adi steht, zögert, die Hand hebt und wieder fallen lässt. Lange, unendlich lange. Und dort der Bruder, der aufmerkt, hinhört, irgendwie spürt und wartet. Gefühlt geht das minutenlang. Im Film geht es übrigens so aus, endlich drückt Adi die Türklinke nieder, Schnitt aus, Ende. Dass sich Menschen verkrachen, entzweien und zerstreiten, das wissen wir. Adidas und Puma, die Söhne von Helmut Kohl mit ihrer Stiefmutter, Aldi Nord und Aldi Süd und all die traurigen Geschichten, die wir selbst aus unserem Leben erzählen könnten. Bei uns zu Hause hieß es immer, nach dem Krieg hätten Onkel Werner und Tante Anni wohl noch 40 Jahre in einem Haus gelebt, aber kein einziges Wort mehr miteinander gesprochen. Ach ja, und? Da sind die zerbrochenen Freundschaften, die bittere Enttäuschung, die Trauer über den verlorenen Draht zueinander. Das kennen wir alles zur Genüge. Aber geht es nun auch anders? Gibt es das wirklich Versöhnung, ein aufrichtiges Verzeihen, ein echter Neuanfang? Ein Band, das umso fester wurde, weil man das miteinander durchlebt und überstanden hatte. Das sind zwei Paar Schuhe. Streit kennen wir, aber Versöhnung? Das ist unser Thema. Wie kann es Versöhnung geben? Nach allem, was geschah, nach Leid und Schmerz, Schuld, Versagen und Unterlassen, nach der kühlen Distanz oder dem heißen Streit, nach dem stummen Nebeneinander oder der meilenweiten Entfernung. Eben hörten wir von Josef und seinen Brüdern, Söhne Jakobs, verfeindet bis aufs Blut, getrennt und wieder vereint, versöhnt. Wie konnte das gehen? Dazu hören wir jetzt die Vorgeschichte, die kurze Geschichte ihrer Versöhnung und dann die lange Geschichte ihrer Versöhnung. Ihr habt es richtig gehört, die lange Geschichte ihrer Versöhnung. Zuerst die Vorgeschichte. Natürlich in der Kurzfassung. Ein Mann namens Jakob hatte 12 Söhne. Falls noch jemand Kindernamen sucht, sie hießen Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar und Sebulon, Josef und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Sie hatten 4 verschiedene Mütter und sie standen in einem permanenten Wettbewerb um Papas Gunst und Wohlwollen, also alles ganz normal. Josef allerdings war kein normales Kind. Josef war ein Träumer, ihm träumte. Und einmal träumte er, 11 Sterne, der Mond und die Sonne hätten sich vor ihm verneigt. Okay, das ist schwer zu deuten. Ihm träumte noch mehr, aber lassen wir das. Obendrein war er Papas Liebling. Eines Tages schenkt Papa ihm so völlig aus der Reihe einen bunten Mantel und er war sicher nicht von H&M, eher Haute Couture. Um es kurz zu fassen, irgendwann platzt den Brüdern der Kragen. Sie verhauten ihn tüchtig. Das wäre vielleicht noch eine verständliche Maßnahme, die unseren Applaus durchaus finden könnte. Aber dann stießen sie ihn in ein Loch und später verkauften sie ihn an durchreisende Sklavenhändler. Und da zögere ich zu applaudieren. Dem Vater erzählen sie, wilde Tiere hätten den Bruder leider umgebracht. Ich bin entsetzt. Lasst uns einen Moment innehalten. Denn jetzt passiert etwas Typisches. Die Jungs haben Zoff miteinander. Na und, so sind Kinder nun einmal. Man muss nicht gleich an den Gott des Gemetzels denken. Sie haben einen Konflikt. Sie stehen in einem Wettbewerb. Es ist alles nicht sehr schön, aber es ist doch irgendwie auch nicht verwerflich. So ist das nun einmal. Aber irgendwann überschreiten die Brüder eine rote Linie. Sie greifen zu härteren Maßnahmen. Gewalt, Lüge, Hass, Mordlust. Am Konflikt waren sie alle beteiligt. Gute Güte, wer wollte hier sagen, wer schuld ist? Aber jetzt gibt es Täter und Opfer. Jetzt gibt es Schuld. Und Schuld ist etwas anderes als ein Konflikt. Zurück zu Josef. Er kommt also als Sklave nach Ägypten. Er macht Schlimmes durch. Er landet im Gefängnis und genau dort wendet sich seine Geschichte. Ein Mitgefangener erkennt seine außerordentliche Begabung und das riesige Potenzial in diesem jungen Mann. Er kommt frei. Josef berät die ägyptische Regierung und das macht er so gut, dass er immer weiter aufsteigt. Er organisiert Maßnahmen gegen eine Hungersnot und auch das macht er so gut, dass er bald die unangefochtene Nummer 2 in Ägypten wird. Er macht eine steile Karriere vom Sklaven zum Vizepräsidenten. Was er anpackt, gelingt. Sagte ich schon, dass das mit einer Hungersnot zusammenhing? Schwere Zeiten im Nahen Osten. Zeiten, in denen Menschen fliehen müssen, weil sie sonst verhungern würden. Zeiten, in denen das knappe Gut für die vielen hungrigen Mäuler kaum reicht. Es treibt Menschen aus der Heimat in die Fremde, in der Hoffnung auf Erbarmen. Flucht, Migration, wieder und wieder. So treibt es auch Jakobs Familie nach Ägypten. Sie ahnen nicht, was sie dort erwartet. Sie hoffen auf Erbarmen und Unterstützung, aber sie treffen auf Josef. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Josef nimmt sie auf, den alten Vater, die 11 Brüder, den gesamten Tross. Er versorgt sie und sie haben Glück gehabt. Der Bruder, den sie loswerden wollten, von dem sie dachten, er sei tot, genau der wird ihr Retter vor dem Tod. Das ist die Vorgeschichte. Zweitens, jetzt kommt die kurze Geschichte von ihrer Versöhnung. So würden wir die Geschichte jetzt gerne hören. Da sitzen sie also abends nach dem Wiedersehen auf der Terrasse. Die Grillen zirpen, die Sonne geht unter, ein kühler Wind streicht durch die Bäume. Wahlweise ergreift nun Jakob, der alte Vater, das Wort und sagt: Nu Jungs, gebt euch mal die Hand und vertragt euch wieder. Oder Ruben, der Älteste, schlägt vor: Wir haben ein bisschen Mist gebaut, aber lass uns doch mal die alten Geschichten ruhen lassen. Was meinst du, Josef? Oder Levi hat eine fromme Idee. Wir sollen doch um Gottes Willen einander vergeben, Josef. Komm, wir sehen ja ein, das war nicht alles in Ordnung, aber im Gottes Namen Frieden. Und Josef, der noch so tief berührt ist von seinem Lebensglück und der unerwarteten Wiedervereinigung. Josef, der Vizepräsident von Ägypten, denkt einen Moment nach und dann sagt er: Ja, das wäre jetzt wohl dran. Und schon liegen sie sich alle weinend in den Armen. Die kurze Geschichte würde uns gefallen. Sie ist fromm. Sie lässt Raum für schöne, warme Gefühle, weil irgendwann wird wahrscheinlich Simeon zur Gitarre greifen und Havinu Shalom Alechem anstimmen. Und dann wird Naphtali noch aus Psalm 133 zitieren: Wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Am Ende fassen sie sich alle bei den Händen und schauen ergriffen in den Nachthimmel. Das würde uns gefallen. Nur so war es nicht. So ist es auch heute nicht. So klappt es einfach nicht. Wir kommen also nicht darum, drittens, die lange Geschichte von ihrer Versöhnung. Habe ich euch eigentlich schon gefragt, ob ihr heute noch was vorhabt? Ah. Nur damit wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, sie versöhnen sich ja wirklich. Danach ist Friede, eine gemeinsame Zukunft, ein neues Miteinander. Die alten Akten sind endgültig geschlossen. Aber wie konnte es dazu kommen? Ich nenne uns 5 kleine Veränderungen, die passiert sind und die miteinander das Wunder möglich gemacht haben. Und wenn ich das Ganze ein Wunder nenne, dann sage ich, das ist nicht in unserer Welt der Normalfall. Versöhnung ist ein Wunder. Dass sich nicht eine Partei völlig verweigert und auf ihrem Recht beharrt und kein bisschen eigener Schuld einsieht, das erleben wir. Dass nicht die Gefahr neuer Gewalt so groß wäre, dass jeder Versuch erneuter Annäherung von 2 Menschen geradezu mordsgefährlich wäre, das erleben wir. Dass in beiden Bereitschaft und Kraft wächst zu neuem Miteinander, das ist ein Wunder. Nur fällt dieses Wunder nicht vom Himmel. Da sind 5 kleine Veränderungen passiert, die das Wunder vorbereiten. Gott wirkt sie und Menschen tun sie. Es geht jetzt schnell. Da habe ich ja was. Erstens, es vergeht Zeit. Nur dazu muss man nicht viel tun, das tut sie von selbst. Es vergeht viel Zeit. 17 Jahre. 17 Jahre liegen nämlich zwischen der Hungersnot und dem Wiedersehen der Brüder einerseits und ihrer Versöhnung andererseits. 17 lange Jahre, Haus an Haus. Irgendwie Waffenstillstand. Josef gibt seiner Familie ein Dach über dem Kopf und dann geht er wieder seinen Geschäften nach. Keine Klärung. Ich stelle mir vor, steife Geburtstagsfeiern, bemühte Höflichkeit. Besser noch, sich aus dem Wege gehen. 17 lange Jahre, all das Unausgesprochene, Ungeklärte und Verschwiegene. Wenn sie zusammenkommen, spricht niemand über den Elefanten im Raum. Zeit muss vergehen, bis sich das Verfestigte verflüssigt. Und dann gibt es einen Anlass. Jakob stirbt. Es gibt eine Beerdigung. Und dann sitzen sie irgendwann alleine nach dem Kaffeetrinken am Tisch, die Gäste sind weg und der Streuselkuchen ist gegessen. Und die Brüder spüren, jetzt geht es nicht mehr so weiter, denn der alte Vater, der bot so eine Art Sicherheitsabstand. Niemand wagte in seiner Gegenwart den offenen Streit. Aber jetzt ist Jakob weg. Was wird jetzt passieren? Die Brüder rechnen mit dem Schlimmsten. Jetzt könnte sich Josef rächen. Wir müssen also etwas unternehmen. Noch einmal muss Jakob herhalten. Josef, sagen sie, Jakob, unser ehrwürdiger Vater. Jakob wollte, dass du uns nichts antust. Wir erfahren übrigens nicht, ob das wirklich Jakobs letzter Wunsch war, aber unmöglich ist es nicht. Jedenfalls, es gibt eine Zeit, die noch nicht reif ist. Und es gibt eine Zeit, in der die Dinge reif werden. Hoffentlich nicht immer gleich 17 Jahre. Zweitens, die zweite Veränderung. Josef durchbricht die alten Familienspielregeln. Wie kommen eigentlich die Brüder auf diese Idee, dass Josef ihnen an die Kehle will? Es ging doch 17 Jahre lang friedlich. Er hat sie ernährt und beschützt. Das erfahren wir nicht aus den wenigen Sätzen, die wir eben in der Lesung hörten. Das erfahren wir aber, wenn wir uns die ganze Familiengeschichte anschauen. Da streiten nämlich in dieser Familie immer zwei Werte miteinander. Einerseits achtet man hier die Väter hoch. Der Respekt vor dem, der der Familie vorsteht, ist gewaltig. Andererseits ist die Geschichte dieser Familie eine einzige Kette von Zerwürfnissen und Trennungen. Der Begründer der Sippe, ein Mann namens Abraham, konnte nicht mit seinem Neffen Lot zusammen wirtschaften. Sie mussten sich trennen. Und das Verhältnis von Vater Jakob zu seinem Bruder Esau, eine einzige Katastrophe. Lüge und Betrug waren das ständige Muster ihrer Beziehung. Und wenn sowas passiert, entwickeln Familien dunkle Regeln. Mit dem reden wir nie wieder. Der ist für uns gestorben. Wenn es hart auf hart kommt, gibt man bei uns keinen Millimeter nach. Das Erbe lassen wir uns nicht streitig machen. Familien haben solche Regeln. Und in Jakobs Familie hat Onkel Esau einmal, ein einziges Mal, die Familienregel ausgesprochen, die den Hass mit dem Respekt vor dem Vater verknüpft. Er hat gesagt, wenn Vater tot ist, dann bringe ich Jakob um. Das steht übrigens in der Bibel. Wenn die Beerdigung vorüber ist, erschlage ich meinen Bruder Jakob. Woher wissen also Josefs Brüder, dass sie handeln müssen? Antwort, naja, sie kennen die Familienregel. So macht man das bei uns. Bei den Dasslers war es übrigens nicht anders. Vor ein paar Jahren noch, in unserem Jahrzehnt, wurde ein Enkel von Rudi Rechtsanwalt für Adi und seine Familie. Er brach die Familienregel und aus Rudis Familie war zu hören, das war der Sündenfall. Familienregeln sind mächtig. So machen wir das bei uns. Immer schon und immer wieder. Und Versöhnung kann es bei Josef und seinen Brüdern deshalb geben, weil Josef die Familienregel durchschaut und verabschiedet. Ade, Familienregel. Sie hat so viel Leid über uns gebracht. Ich höre einfach auf damit. Dritte Veränderung. Josef und seine Brüder nennen die Schuld beim Namen. Jetzt wird es richtig schmerzhaft. Wenn man die Geschichte aufmerksam liest, dann spürt jeder, okay, jetzt geht's zur Sache. Es kommt alles auf den Tisch. Die Brüder beschönigen nichts mehr. Missetat und Sünde nennen sie, was ihr Konto belastet. Missetat und Sünde. Wir sind hier, sagen sie, als Missetäter und Sünder. Wir haben dich, Josef, verraten und verkauft. Wir haben dich um dein Leben betrogen. Wir haben dich in Gefahr gebracht. Punkt. Sie sagen nicht, ach Josef, wir haben es doch nicht so gemeint. Denn sie haben es so gemeint. Sie entschuldigen sich auch nicht. Ach Josef, es war doch keine Absicht. Doch, es war Absicht. Der Bruder muss weg, der Bursche muss tot. Sie stehen zu ihrer Bosheit, sie bekennen ohne Wenn und Aber ihr Versagen, Missetat und Sünde. Und was macht Josef? Jetzt Vorsicht, lauft mir nicht weg. Was macht Josef? Zuallererst bestätigt Josef das Bekenntnis seiner Brüder. Ihr dachtet es böse mit mir zu machen. Das Dichten und Trachten eures brüderlichen Herzens war böse von Jugend auf. Es ist euch nicht einfach unterlaufen. Das war nicht einfach nur eine schwache Stunde. Lasst uns die Dinge beim Namen nennen. Eure Pläne waren abgrundtief böse, niederträchtig und gemein. Deal? Hier wird reiner Tisch gemacht. Und das geht nur, wenn endlich eingestanden wird, was geschah. Es hat etwas Erlösendes. Die Opfer hören endlich, dass es Unrecht war. Die Täter dürfen endlich alle Entschuldigungen fahren lassen, die ihnen ihr eigenes Gewissen sowieso nicht so richtig geglaubt hat. Ohne solche Klarheit wird es keine Versöhnung geben. Da reinigt sich etwas, da löst sich eine schwere Last in der Brust. Darum wird hier so viel geweint. Der Josef weint in dieser Geschichte. Es gibt Leute, die zählen alles nach, das auch 7-mal. 7-mal der Vizepräsident von Ägypten. Das Versteinerte verflüssigt sich in diesen Tränen, weil reiner Tisch gemacht wird. Vierte Veränderung. Josef selbst ist ein anderer geworden. Jetzt gucken wir uns noch den Josef an. Der Josef steuert nämlich eins bei. Josef ist im Laufe der Jahre ein anderer geworden. Er ist erwachsen geworden. Josef hat seinen Platz im Leben gefunden. Und was das bedeutet, sehen wir an einer winzigen Veränderung. Am Anfang der Geschichte ist Josef ein Träumer. 11 Sterne, der Mond und die Sonne, alle verneigen sich vor Josef. Jetzt am Ende der Geschichte tun sie es wirklich. Sie knien im Staub, sie halbieren ihre Größe, sie verehren den mächtigen Bruder. Ist jetzt Josef am Ziel seiner Träume? Keineswegs, liebe Gemeinde, keineswegs. Er will es gar nicht mehr. Denn er ist erwachsen geworden. Er will nicht mehr haben, wovon er als junger Mann geträumt hat. Er hat verstanden, dass er nur ein Mensch ist und nicht Gott. Und dass Gott Gott ist. Und dass Menschen nur vor Gott anbetend auf die Knie gehen. Und dass Menschen andere Menschen nicht auf ihre Knie zwingen sollen. Wenn sie verstanden haben, dass sie Menschen sind, nur Menschen, aber doch immerhin Menschen. Wilhelm Kammler, ein Philosoph, hat das so gesagt: Beachte, dass der andere ein bedürftiger Mensch ist wie du selbst. Josef musste einen langen Weg gehen, um solche Demut zu lernen. Nimm dich nicht so wichtig, war der Wahlspruch von Papst Johannes dem 23. Solche Demut ist Voraussetzung für Versöhnung. Ich bin auch nur ein Mensch unter Gott. Und Josef musste es auf die harte Tour lernen. In der Tiefe des ägyptischen Knasts und auf der Höhe der Macht. Ich bin nur ein Mensch. Und das hat ihn verändert. Und es heilt seine Beziehung zu den Brüdern. Er muss sie nicht mehr besiegen. Er muss nicht mehr über ihnen thronen. Versöhnung wird möglich, weil sich Josef verändert hat. Im Rückblick kann Josef, das ist das Letzte, sein Leben neu deuten. Er ist versöhnt mit der eigenen Geschichte. Das ist ein ganz heikler, ein ganz schwieriger letzter Gedanke. Heikel ist das deshalb, weil man daraus keinen Kalenderspruch machen darf. Kalenderspruch nach dem Motto ungefähr, am Ende wird alles gut. Denke daran, Menschen wollen Böses, aber Gott gedenkt, Gutes zu machen. Tja, das, was Josef hier sagt, das kann er hier sagen. Das, was Josef hier sagt, kann er jetzt sagen, im Rückblick, als etwas hochgradig Persönliches. Er hätte es kaum gesagt, als die Sklavenhändler ihn verschleppten. Er hätte es kaum gesagt, als man ihn in den Knast verfrachtete. Er kann es sagen, weil er erlebt hat, wie Gott die Dinge auf den Kopf gestellt hat. Er landete als Sklave in Ägypten, aber genau da hat Gott ihn gebraucht. Er konnte nur dort tun, was so nötig war. Ein ganzes Land hat er in Zeiten des Hungers geführt und bewahrt. Seine eigene Familie fand Hilfe in bitterer Not, weil er vor langem diesen Weg in die Tiefe antrat. Das Volk Gottes blieb am Leben, weil ein kleiner Junge aus Jakobs Familie tat, was Gott ihm zumutete und wagte, was Gott ihm auftrug. Das alles steht ihm hier und jetzt vor Augen. Es ist überwältigend. So groß ist unser Gott. So etwas kriegt nur er hin. Solche Wege fallen nur ihm ein. Er ist der Gott, der seinen Leuten manches zumutet. Aber immer wieder einmal, ab und an, kann man die große Umkehrung sehen, die er bewirkt. Und im Rückblick sagt Josef, ihr wolltet Böses, aber Gott nicht. Ihr hattet einen Plan, Gott auch. Ihr hattet die Kontrolle über mich, keineswegs. Gott hat alles so gewendet, dass es gut werden musste. Und das ist es am Ende, was Josef innerlich öffnet. Was für ein Leben. Wie sollte ich da meinen Brüdern nicht vergeben? 5 Veränderungen. Zeit muss vergehen, Familienregeln außer Kraft gesetzt werden, Schuld beim Namen genannt werden, Menschen innerlich verändert werden. Und im Rückblick kann man dann manchmal Gottes Handschrift erkennen. Das nenne ich ein Wunder. Das ist nicht leicht, das passiert nicht immer, aber es kann passieren, wo Gott zum Zuge kommt. Die Brüder bitten wörtlich, hebräisch, trag doch diese Sünde, trag doch unsere Bosheit. Sie wagen noch nicht wörtlich übersetzt von Vergebung zu sprechen, nur vom Tragen. Tragen heißt, ertrage uns mit dieser Last. Wir müssen mit unserer gemeinsamen Geschichte leben, wir müssen mit der Schuld leben. Aber trag das doch, damit wir mit der Schuld auch leben können. Weiter geht es nicht. Der, auf dessen Namen wir Emma getauft haben, der, auf dessen Namen viele von uns hier getauft sind, der, an dem sich alle bösen Pläne austobten, der, der unser aller Schuld trug, an ein Kreuz, trug sie fort, löste uns von unseren Verfehlungen. Das ist die innerste Kraft für die, die sich nach Versöhnung sehnen. Was ist dein nächster Schritt? Wofür ist deine Zeit reif? Welche Familienregel kannst du brechen? Welches Böse muss endlich eingestanden werden? Wofür bist du bereit, weil du dein Leben im Licht Gottes neu sehen lernst? Lasst uns einen Moment still sein. Ich schließe dann mit einem Gebet. Barmherziger Gott, Zerwürfnis und Streit tun weh. Und wenn wir gerade nicht Versöhnung erlebt haben, tut es doppelt weh. Gerade wenn wir von Versöhnung hören, die wir selbst nicht erlebt haben, tut es so weh. Ich bitte dich für alle unter uns, die solchen Schmerz tragen, dass du sie hältst und tröstest. Und dass sie ihr Vertrauen nicht wegwerfen. Und da, wo du in uns nun etwas anrührst, was wir tun können und sollen, da gib uns Mut und Kraft, es auch zu tun. Wir loben und preisen dich im Namen des großen Versöhners, und Gottes Volk ruft. Amen.